Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Anke Schäfer.
Und den folgenden Themen. Wir sprechen mit Carsten Broster, dem Hamburger Kultursenator und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, über die Aussichten für die Kultur in diesem neuen Jahr, in 2022. Noch ist die Pandemie ja leider nicht zu Ende. Wir fragen außerdem, was es für Filmemacherinnen bedeutet, grün zu drehen. Die Pflicht dazu nämlich steht jetzt im Filmförderungsgesetz. Und wir würdigen ein Insekt mit einem besonders langen Hals, die schwarze Kamelhalsfliege. 2022 ist da, das neue Jahr. Vielleicht sind Sie ja gestern mit Fazit mit uns reingerutscht. Ja, und mit diesem neuen Jahr sind leider auch für den Kulturbetrieb neue Sorgen da, beziehungsweise eigentlich sind es ja die ganz alten Sorgen, denn es fragt sich wieder, wird es neue Corona-Einschränkungen geben? Zum Beispiel einen kurzen Lockdown, um die Omikron-Welle zu brechen. Ich bin verbunden jetzt mit Hamburgs Kultursenator, der zugleich der Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist, mit Carsten Broster. Frohes neues Jahr, Herr Broster.
Frohes neues Jahr, Frau Schäfer. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Wie gehen Sie denn mit diesen Aussichten, so wie ich es gerade eben so ein bisschen beschrieben habe, in dieses neue Jahr?
Naja, die Anspannung ist ja schon in den letzten Wochen gestiegen und sie ist jetzt sicherlich über die Weihnachtstage nicht kleiner geworden. Wir haben eine große, sagen, disparate Lage, würde ich mal sagen, in der Bundesrepublik. Also wenn ich beispielsweise hier auf Hamburg gucke, dann können Sie in Theatern, in Museen noch halbwegs beschränkungsfrei unter 2G-Regeln mit Maskenpflicht arbeiten, während wir in anderen Bundesländern schon jetzt wieder sehen, dass geschlossen wird. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, weiterhin gemeinsam darauf zu achten, dass man mit der Kultur nicht zu schnell, zu früh, zu vernachlässigenswert umgeht. Also es gibt so eine Tendenz zu sagen, ja, das machen wir mal als erstes zu, das ist ja nicht so wichtig. Und insofern ist die bange Frage fast weniger, sagen, was passiert denn, weil damit hat man mittlerweile so eine Form von fatalistischem Realismus gelernt umzugehen, als die Frage, ist denn mittlerweile begriffen worden, politisch und gesellschaftlich, welche Rolle und Bedeutung Kunst und Kultur auch und gerade in so einer Zeit wie der jetzigen haben?
Na, ist es denn begriffen worden? Und wenn ja, was wird dann formuliert? Welche Bedeutung hat die Kultur?
Das, wie gesagt, das ist die Anspannungsfrage, die wir haben. Ich will hoffen, dass wir es begreifen miteinander und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir aus der Kultur heraus nicht müde werden, in immer wieder verdeutlichen, dass es einen Wert hat. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel. Also wir müssen engagiert und mit Werbe weiter dafür streiten, dass Kultur und künstlerische Angebote tatsächlich einen eigenständigen Wert in unserer Gesellschaft haben. Und all die Fragen, die aktuell auf dem Tisch liegen, also was macht eigentlich Freiheit aus? Wie leben wir Solidarität? Wie gehen wir mit Vielfalt, auch von Vielfalt von Meinungen in einer Gesellschaft um? Das sind ja Fragen, da kann ich noch so viel politisch appellieren an die Leute und kann noch so viel sagen, jetzt haltet mal zusammen und sozusagen seid euch einig und macht das gemeinsam. Wir wissen alle miteinander, dass diese Appelle verhallen. Was hilft, ist die konkrete Erfahrung sozusagen von Solidarität aus Vielfalt heraus, von ästhetischen Möglichkeiten des Auslotens von Differenz. Und das sind Angebote, die kann Kultur machen. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass gerade auch in Zeiten wie jetzt kulturelle Angebote uns dabei helfen werden, durch diese Pandemie zu kommen, weil sie uns als Gesellschaft in die Lage versetzen, die richtigen Schlüsse und Entscheidungen zu treffen. Und wenn man dann allzu schnell das aus der Gleichung rausnimmt, muss man sich am langen Ende nicht wundern, wenn es dann gesellschaftlich schwieriger wird, wenn man einfach nur noch appellhaft an die zweckrationalen sagen Erwägungen von Bürgerinnen und Bürgern appellieren kann.
Also wenn Sie sagen, die Kultur ermöglicht es uns, konkrete Erfahrungen zu machen, dann nehme ich an, Sie denken eben an uns, die wir ins Theater gehen, die wir ins Museum gehen und die wir gemeinsam mit all den anderen, die wir da treffen, ein Erlebnis haben, was uns vereint, wo wir vielleicht gemeinsam drüber nachdenken oder uns auch austauschen darüber. Die Frage ist nur, wie kann das eben stattfinden? Also können die Museen und die Theater offen gehalten werden, wenn jetzt die Inzidenzen weiter steigen sollten?
Das wird der entscheidende Punkt sein, wo ich jetzt auch gespannt bin, was uns die, sagen die ärztlichen und wissenschaftlichen Berater zu der Lage unter Omikron nochmal sagen. Ich glaube schon, dass wir in den letzten Wochen und Monaten deutlich gesehen haben, dass das Offenhalten von Kultureinrichtungen kein Pandemietreiber gewesen ist. Aber es gibt eine gewisse Tendenz, immer wieder zu sagen, wir fangen mal damit an. Das hat ja auch eine Scheinplausibilität, wenn man sagt, überall da, wo Menschen zusammenkommen, da machen wir immer als erstes ein Stoppschild hin. Aber natürlich ist es was anderes, ob ich mit 500 Leuten eine Party feiere oder ob 500 Menschen gemeinsam in einem Konzertsaal sitzen, mit Maske auf nebeneinander und schweigen 2 Stunden ein Symphoniekonzert hören. Ich glaube, das ist auch infektionsmedizinisch ein Unterschied.
Ja, mögen Sie recht haben. Trotzdem ist es so, dass weniger Menschen in die Museen gehen, weniger in die Theater gehen. Da gibt es statistische Zahlen dazu. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Verliert man diese Besucher, Besucherinnen auf lange Sicht oder kommen die später wieder?
Das wird die spannende Frage dieses Jahres. Also wir sehen schon jetzt, dass es ein bisschen auseinandergeht. Es stimmt in der generellen Drift, was Sie gerade beschrieben haben, dass es weniger wird, was ja auch kein Wunder ist, wenn die Appelle zunehmen, bleibt zu Hause, vermeidet Kontakte, dann hören da die Leute drauf und das ist ja auch gut. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass wenn etwas Besonderes passiert, wenn herausragende Inszenierungen stattfinden, große Ausstellungen, dass die dann durchaus auch jetzt noch berichten, dass es ordentliche Besucherzahlen gibt. Das ist also nicht 1:1 so, dass überall gleichmäßig alles abnimmt. Und das macht mir Hoffnung auf die Zeit danach, dass es tatsächlich Menschen gibt, die trotz all der Hindernisse, muss man ja fast sagen, die wir aufbauen müssen aus Infektionsschutzgründen in den letzten Wochen und Monaten an Stellen, wo wir eigentlich sagen, wir wollen die Türen aufmachen und Leute einladen und jetzt muss man irgendwie kontrollieren und nochmal und hier und Terminfenster buchen und was es da alles gibt. Und trotzdem kommen die Leute. Das heißt, es gibt eine intrinsische Motivation. Aber was richtig ist, ist, dass die Kultureinrichtungen auch gerade in der Phase, wenn wir aus der Pandemie rauskommen, und ich hoffe, dass wir irgendwann im Laufe dieses Jahres auch darüber sprechen, nicht mehr nur, wie geht ihr mit der nächsten drohenden Beschränkung um, sondern wie kommen wir wieder in einen sich normalisierenden Spiel- und Veranstaltungsbetrieb hinein, nochmal ganz anders werden kämpfen müssen darum, dass ihre Relevanz und die Relevanz ihrer Angebote beim Publikum erkannt wird. Das wird eine Riesenaufgabe werden, wo man nicht sagen kann, man macht einfach so weiter wie bisher. Das wird eine Menge zusätzlicher Anstrengungen bedeuten, auch den Publika, die man vielleicht neu erreicht hat über digitale Angebote und denen, die treu auch durch die Pandemie hingekommen sind und denen, die jetzt in den letzten Wochen vielleicht gesagt haben, na, ich warte mal ab, ich mache das in einem halben Jahr wieder, denen das Angebot zu machen, wieder zurückzukehren. Das wird nicht von selbst passieren.
Jetzt hat der Bund den Sonderfonds für die Kultur aufgelegt. Reicht dieses Geld, was da bezahlt wird, oder muss der Fonds aus Ihrer Sicht erweitert werden?
Also der Fonds muss auf jeden Fall weiterlaufen, wenn das Geld weg sein sollte. Wir haben jetzt Belegungen, die sich allerdings zum guten Teil sind, die am Ende 2,5 Milliarden in der ersten Runde gewesen, auf das Absichern von Veranstaltungen, die im nächsten Sommer oder nächsten Herbst stattfinden, bezieht, wo jetzt noch keiner sagen kann, wird das überhaupt notwendig sein oder nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von Bundesseite aus tatsächlich sagt, so, das Geld ist alle, jetzt helfen wir mal nicht mehr und dann gucken wir ungerührt dabei zu, wie die Kultureinrichtungen über die Wupper gehen, sondern da müssen die Hilfen dann auch weiterlaufen, wenn die Pandemielage sich verlängert. Und das ist jetzt ja eindeutig der Fall. Wir haben da ein gutes Instrument geschaffen, auch eins, das dauerhaft nachgeschärft wird, an dem Bund, Länder und auch der Deutsche Kulturrat als Vertreter der Kulturwirtschaft intensiv zusammensitzen und arbeiten und gucken, dass die Regularien und Rahmenbedingungen stimmen. Aber das darf jetzt da gar keinen Fall in eine Situation kommen, wo jemand Sorge haben muss, dass das aufhört. Der muss weiterlaufen, bis wir aus dieser verdammten Pandemie raus sind.
Das fordert Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der auch der Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist. Danke Ihnen, Herr Broster, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Schäfer, und wünsche noch einen schönen Abend.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur an diesem ersten Abend des Jahres 2022. Das neue Filmförderungsgesetz, das heute in Kraft tritt, das bringt eine wichtige Verpflichtung mit sich, nämlich die Verpflichtung zum grünen Drehen, das heißt also zum nachhaltigen Drehen. Und ich bin jetzt mit einer Frau verbunden, für die das längst Alltag ist. Das ist Rike Steyer. Sie ist Filmproduzentin und Mitbegründerin des Netzwerkes Green Consultants. Guten Abend, Frau Steyer. Was steht denn da genau drin in dem Filmförderungsgesetz, so wie es jetzt erneuert wird, zum Thema grünes Drehen?
Also im Filmfördergesetz ist ab heute das relativ grob geregelt, dass man nachhaltig Filme produziert, vor allen Dingen geförderte Filme. Es gibt aber auch seit dem 01.01., also seit heute, die Initiative Green Motion, wo es wirklich ganz konkrete Mindeststandards gibt, an die sich jetzt viele Filmemacher und Filmemacherinnen halten müssen, da das sowohl von Sendern als auch von Streamern, als auch von Förderung und auch großen Produktionsunternehmen unterschrieben wurde.
Das heißt also, das Gesetz, das heute in Kraft tritt, hat gar nicht diese Reichweite und diese Kraft, die Sie einem solchen Gesetz wünschen würden?
Nein, so kann man das nicht sagen. Es gibt nur nicht konkrete Maßnahmen vor, so würde ich das eher formulieren. Es ist quasi die Aufforderung, grün zu drehen. Und wie man das aber genau definiert, das hat halt ein Arbeitskreis Green Shooting ausgearbeitet unter der Leitung von der MFG Baden-Württemberg und vielen anderen Filmen und Filmschaffenden. Und dementsprechend ist es in FFG jetzt nicht genau formuliert, was dahinter steht. Und das hat diese Initiative Green Motion, die seit heute in Kraft tritt, quasi in Mindeststandards umgemünzt.
Und welches sind diese Mindeststandards, die also dieses Bündnis Green Motion sich jetzt vorstellt?
Das sind insgesamt unter 15 Punkten gefasst sogenannte Muss-Vorgaben, die eingehalten werden müssen, und auch Soll-Vorgaben, die quasi eingehalten werden sollen, sofern das möglich ist. Das ist sehr weit gefasst. Das geht zum einen von der Voraussetzung, dass man eine CO2-Bilanz erstellt, und zwar sowohl vor der Produktion als auch hinterher mit einem Vergleich. Auch, dass man einen Abschlussbericht erstellt und einen Green Consultant anstellt für das Projekt. Dann geht es aber auch wirklich konkret um die Drehdinge wie Ökostrom, Verwendung von Strom, Verwendung von Generatoren am Set oder im Studio. Da gibt es sehr viele verschiedene Punkte, die man einzuhalten hat. Dann geht es weiter über sowas wie wiederaufladbare Akkus und die Verwendung vom Licht am Set oder Studio. Es geht um Reisen und Transportmittel. Es geht auch um die Unterbringung von Teammitgliedern, vom Cast. Es geht um die Verpflegung, heißt es Catering. Es geht um Papier, also Papierverwendung, natürlich, dass man es grundsätzlich vermeidet. Es geht dann auch darum, was im Szenenbau oder im Dekobau verwendet wird an Materialien mit Schadstoffen. Es geht weiter über die Kostümabteilung, dann grundsätzlich, dass Plastik nicht verwendet wird. Und der letzte Überpunkt ist quasi die Mülltrennung.
Sie, Frau Steyer, sind ja jemand, der jetzt die Nachhaltigkeit sich schon lange auf die Fahnen geschrieben hat. Sie drehen schon seit 2012 nachhaltig. Das heißt, Ihnen ist das schon immer klar gewesen, dass man eine CO2-Bilanz für so ein Filmprojekt aufstellen sollte und müsste?
Ja, also in den Anfängen war es so, dass man eher sich vorgenommen hat, was man alles machen möchte. Da hat man jetzt keine CO2-Bilanz erstellt, aber ich habe schon seit 2012 von der Hamburger Filmförderung den grünen Drehpass verliehen bekommen für meine Produktion, die ich als Produzentin betreut habe. Und ich betreue jetzt seit letztem Jahr als Green Consultant auch andere Produktionsfirmen, wo man jetzt auch anfangen muss, dann CO2-Bilanzen zu erstellen. Heißt, es ist auch alles ein Work in Progress. Wir gehen da einen Schritt nach dem anderen. Und es ist auch nicht so, dass sich diese ganzen Mindeststandards und diese Vorgaben alle so einfach umsetzen lassen. Das scheitert teilweise einfach an der Realität noch. Und ich glaube, das ist aber genau der richtige Weg, um vorwärts zu kommen.
Aber welche Resonanz erleben Sie denn von den Filmemachern, von den Regisseuren, aber auch von den Produzentinnen, wenn es um grünes Drehen geht? Hat man da eine Bewusstheit erlangt inzwischen oder sind viele immer noch auf dem Trip, dass man machen kann, so wie man es gerade immer schon gemacht hat?
Das ist sehr unterschiedlich. Man trifft Leute, die das für sich persönlich auch schon lange als Thema haben. Mit denen bringt das wahnsinnig viel Spaß, sich auszutauschen und Ideen zu finden und umzudenken. Es gibt die Leute, die teilweise einfach gar keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und für die das trotzdem interessantes Neuland ist. Ich glaube aber, es ist nicht ohne Grund, dass das jetzt wirklich mit Vorgaben und mit einem Gesetz quasi vorgegeben wird, weil es auch noch viele Menschen gibt, die am liebsten einfach so weitermachen würden wie bisher.
Aber wenn man jetzt Fördergelder beantragen will, dann muss man ja bestimmte Richtlinien jetzt schon beachten. Das heißt, man kann nicht weitermachen wie bisher, oder?
Genau. Also jetzt bei diesem Green Motion, was seit heute in Kraft tritt, was ja quasi die Ausformulierung des nachhaltigen Drehens ist, sind relativ viele Filmförderer auch dabei, die das unterschrieben haben und dann an ihre Fördernehmer weitergeben. Also das ist die Hessen Film und Medien, das ist die Mitteldeutsche Medienförderung, das ist die MFG in Baden-Württemberg, die Hamburger Filmförderung Moin, die Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern und auch die Nordmedia in Niedersachsen.
Und wird das kontrolliert? Also, dass man dann sagt, okay, ich drehe ja grün, aber dann kriegt man das Fördergeld und am Ende dreht man gar nicht grün. Kommt jemand an den Set und schaut, wie die Verhältnisse da sind, ob das Papier und das Plastik tatsächlich getrennt werden?
Also am Ende des Tages ist eine der Vorgaben von diesen Mindeststandards, dass man einen Green Consultant beschäftigt, und zwar jemand, der das auch wirklich gelernt hat, so wie ich das mit der Zertifizierung letztes Jahr gemacht habe. Und dieser Green Consultant erstellt auch einen geforderten Abschlussbericht. Und natürlich kommt jetzt nicht jemand von der Förderung vorbei und kontrolliert, ob das alles stimmt, sondern dafür steht dann auch der Green Consultant zusammen mit der Produktionsfirma und dem Produktionsleiter quasi gerade, weil man das ja auch unterschreibt und wirklich abgibt als offizielles Papier.
Sie arbeiten ja gerade an zwei Dokumentarfilmen. Einer läuft dann im MDR, im Mitteldeutschen Rundfunk. Sie arbeiten auch fürs ZDF. In den Produktionen, bei denen Sie derzeit beteiligt sind, wie läuft's denn da? Also was sind Ihre ganz konkreten aktuellen Erfahrungen?
Also grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass viele einfach sich dessen bewusst sind, dass jetzt anders gearbeitet werden muss und teilweise mit sehr viel eigenen Ideen. Das macht sehr viel Spaß. Häufig scheitern wir noch so ein bisschen an der Zeit, die das teilweise braucht, auch für die ganzen Head-Offs in den Departments, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir scheitern häufig an der Umsetzbarkeit von Ideen, sowas wie, dass man die Pkw-Flotte auf CO2-emissionsarmere Fahrzeuge umstellt, einfach weil die Verleiher nicht genügend vorrätig haben. Dann gibt es tolle Generatoren, da steht dann einer in Köln, der bringt uns dann hier im Norden auch nichts. Also das ist noch so ein bisschen, da muss die Nachfrage auch gerade an die Dienstleister, an die Verleiher sehr viel Druck jetzt ausüben, damit dann auch die Dinge, die wir gern hätten, verfügbar sind.
Das sagt die Filmproduzentin Rike Steyer. Sie hat mit Green Consultants ein Netzwerk zum Thema grünes Drehen aufgebaut und berät Regisseurinnen eben beim grünen Drehen. Vielen Dank. Und wir nehmen dieses frische neue Jahr jetzt mal zum Anlass, ein Wesen zu würdigen, was ganz klein ist, nämlich nur 15 Millimeter groß. Das ist das Insekt des Jahres 2022, die schwarzhalsige Kamelhalsfliege. Gerd Brendel lässt die Fliege zunächst mal selbst zu Wort kommen.
Eine Fliege, dichtete einst Friedrich Rückert. Eine Fliege, die ich mir hatte ausersehen zur Wintergesellschaft, dass mit mir sie das Zimmer teile. Unvorsichtig dem Tintenfass kam sie nahe. Sie ist ertrunken, ist versunken im schwarzen Strome der Vergessenheit hingegeben.
1,5 Jahrhunderte später sind es nicht die Dichter, sondern die allgegenwärtigen Experten, in diesem Fall die Entomologen, vulgo Insektenkundler, die uns an die, wenn überhaupt nur als lästig wahrgenommene Kleinstlebewesen erinnern, die neben, unter und über uns existieren. Das ist besonders wichtig in Zeiten, in denen Insekten weitaus größeren Gefahren ausgesetzt sind als offenen Tintenfässern. Und so kürt seit 1999 ein eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufene Kuratorium das Insekt des Jahres. Sehr zur Freude von Umweltschutzverbänden und Medienredaktionen auf Themensuche in der eher ereignisarmen Zeit zwischen den Jahren. Zu den Auswahlkriterien zählt unter anderem ein fotogenes Erscheinungsbild. Und dieses Kriterium erfüllt das Insekt des Jahres 2022 auf jeden Fall. Die schwarzhalsige Kamelhalsfliege verdankt ihren Namen dem langen Hals, der an das XX-fach größere Höckertier erinnert. Die ideale Besetzung für eine Science-Fiction-Serie mit zu Riesenmonstern mutierten Insekten. Und mit den Riesenmonstern der Urzeit, den Dinosauriern, verbindet die Art das vorsintflutliche Alter, wie Fossile belegen. Vom Aussterben bedroht ist die schwarzhalsige Kamelhalsfliege allerdings nicht. Nur wird sie mit ihren 15 Millimetern halt meist übersehen. Auch wenn sie mitten unter uns Menschen oder genauer über uns in Baumkronen ihr Insektenleben mit Blattläusen fressen und Larven Eier legen zubringt. Die besten Chancen, die winzigen Flügeltierchen zu Gesicht zu bekommen, haben übrigens Wienerinnen und Wiener rund um den dortigen Maria-Theresia-Platz, passenderweise gleich um die Ecke vom Naturkundemuseum. Hier haben findige Insektenkundler ganze Kamelhalsfliegenschwärme ausgemacht. Und so ist die alte Habsburg-Metropole nach dem halsstarrigen Dichter Thomas Bernhard und dem wulsthalsigen Helmut Qualtinger jetzt um ein tierisches Original reicher und der Rest der Welt um ein weiteres Beispiel dafür, dass auch das kleinste Lebewesen einen Platz im Scheinwerferlicht verdient. Oder, um es mit Friedrich Rückert zu sagen,
warum willst du der kleinen Fliege unter all den Kleinigkeiten deiner Kunst nicht ein kleines Denkmal auch errichten? Hier ist's errichtet.
Zeilen des Dichters Friedrich Rückert in der Glosse von Gerd Brendel. Und wenn Sie mögen, dann gucken Sie sich den schwarzen Hals dieser Kamelhalsfliege mal an. Wirklich sehr, sehr charakteristisch. Schon einen ganzen Tag alt, dieses neue Jahr, dieses 2022. Schön, dass Sie Fazit hören hier in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie auch in den vergangenen Tagen mal reingehört haben in unsere Sendung, dann wissen Sie, dass wir uns anlässlich dieses Jahreswechsels mit dem Thema Brücken beschäftigen.
Von der Kunst des Verbindens. Eine Reihe über Brücken.
Wer vom Alten ins Neue gehen will, der tut gut daran, über eine Brücke zu gehen. Besonders falls zwischen Alt und Neu ein Abgrund klafft. Man geht also drüber, aber auf der Brücke zu wohnen, das ist etwas, was mir persönlich immer etwas seltsam vorkäme. Denn auf Brücken baut man keine Häuser. Das hat mal jemand so zu mir gesagt, das schien mir plausibel. Aber es stimmt ja nicht. Es gibt ganz berühmte Brücken, auf denen durchaus gewohnt wird, zum Beispiel auf dem Ponte Vecchio in Florenz. Und unser Architekturexperte Nikolaus Bernau ist jetzt zugeschaltet. Herr Bernau, was hat denn zum Beispiel die Menschen in Florenz dazu veranlasst, ihre Häuser tatsächlich auf die Brücke zu bauen?
Na, es ist im Grunde genommen ganz einfach. Die Städte des Mittelalters waren oft sehr, sehr begrenzt. Einerseits durch Mauern, aber auch durch Grundeigentum, durch Gesetze, wenn man so will. Und da musste wirklich jeder Platz benutzt werden. Und wenn da eben ein breiter Fluss durch die Stadt fließt, dann ist das erstmal, wenn man so will, verschwendeter Platz, den man irgendwie nutzen kann, indem man entweder ganz dicht an diesen Fluss dran baut. Oft hatten ja mittelalterliche Städte auch gar keine Flussansicht, sondern die Häuser standen direkt am Wasser dran. Und man hat eben auch die Brücken benutzt. Was ganz praktisch war für die Städte, weil ja die Erschließungskosten so und so bezahlt werden mussten. Wenn ich eine Brücke baue, dann habe ich die Kosten in jedem Fall und wenn ich jetzt auch noch Häuser draufstelle, dann kann ich was damit anfangen. Und für die Bewohner dieser Häuser auf den Brücken war das auch hochinteressant, weil die Straßen in den Städten sind ja im Normalfall erst im 18., oft erst im 19. Jahrhundert überhaupt befestigt worden in Europa. Das heißt, die einzigen wirklich sauberen und sicheren Wege, die es in vielen Städten gab, waren genau die Brücken über die Flüsse.
Aber eigentlich ist so eine Brücke ja jetzt nicht unbedingt das Bauwerk, was einem jetzt statisch gesehen am festesten oder am sichersten vorkommt. Hat das denn nicht statische Probleme gegeben?
Das hat erhebliche statische Probleme gegeben, zweifellos. Einfach deswegen, weil Brücken eben etwas flexibel sind und vor allen Dingen, weil sie ja immer von unten angegriffen werden können, nämlich durch den Fluss, über den sie gebaut werden. Also jeder Eisgang, jedes Hochwasser ist in dem Sinne eine Bedrohung gewesen. Trotzdem hat es sehr, sehr viele Brücken gegeben, die bebaut waren. Das Royal Institute for British Architecture hat einmal mindestens 45 mit Wohnhäusern bebaute Brücken allein im mittelalterlichen Westeuropa gezählt. Es hat sehr, sehr viel mehr gegeben. Die sind die Brücken, die dokumentiert wurden. Dazu gehörte dann zum Beispiel die London Bridge in London. Das war eine richtige eigene Stadt. Die hatte eine eigene Kapelle, die hatte eigene Torbauten und da standen bis zu 7-geschossige Gebäude drauf. Oder eben schon der Ponte Vecchio, der erwähnt, der hat ja auch schon 3 Geschosse über den Brückenbögen mit Geschäften, mit Wohnhäusern. In der Stadt Paris gab es ganz viele Brücken, die vollständig bebaut waren, von denen man überhaupt gar nicht gesehen hat, dass man über den Fluss rübergegangen ist. Also es war insofern zweifellos ein statisches Problem. Deswegen sind es meistens steinerne Brücken gewesen, die so überbaut wurden. Aber es war eben auch eine gute Gelegenheit zu bauen, mitten in der Stadt.
Also letztendlich für die Städte ein gutes Investment.
Ein ganz hervorragendes Investment sogar. Das ist zum Beispiel besonders deutlich gewesen beim Bau des Ponte di Rialto in Venedig. Mit seinen Geschäften drauf ist ja bis heute eine Rieseneinnahmequelle für die Stadt, weil das eben keine privaten Investitionen waren, sondern es sind öffentliche Institutionen gewesen, die sich finanziert haben. Und das Zweite war, man hatte natürlich dadurch, dass man die Bewohner auf den Häusern hatte, immer Leute, die genau darauf geachtet haben, dass diese Brücken auch gut instand gehalten werden, weil diese Bewohner ja ein hochgradiges Interesse daran hatten, dass die Brücke unter ihren Häusern gut in Schuss ist, sodass sie nicht zusammenbrechen kann beim nächsten Eisgang.
Na, in der Tat, da waren die Bewohner natürlich schon hinterher, kann ich mir vorstellen, haben immer gut geguckt. Gilt das denn auch, jetzt waren wir viel gedanklich im Ausland, für zum Beispiel die Krämerbrücke in Erfurt?
Zweifellos, auch die Krämerbrücke ist genauso entstanden. Das ist eigentlich eine überbaute Straße, die sogar über mehrere kleine Flüsse führt. Sie ist auch mehrgeschossig bebaut. Man sieht eigentlich gar nicht so richtig, dass man auf einer Brücke ist. Und dort ist zum Beispiel das Interessante, dass diese Krämerbrücke auch deswegen überlebt hat, weil eben Erfurt seit der Renaissance nicht mehr so wohlhabend war. Das heißt, man hat die Krämerbrücke nicht abgerissen und nicht neu gestaltet, weil sie einfach da war, weil die Eigentümer der Wohnungen und der Häuser darauf auch Besitzrechte hatten und hat dann auch nicht die Möglichkeit und auch nicht die Notwendigkeit gehabt, das neu zu gestalten. Das ist ganz auffällig, dass bei praktisch allen Brückenbauten, die heute noch bebaut sind, das sind Städte, die sind seit der Renaissance erstmal ärmer geworden oder zumindest nicht wohlhabender und schon in einem Vertrag oder in einer Debatte, besser gesagt, über den Neubau einer Brücke in Edinburgh in den 1760er Jahren wurde ausdrücklich festgelegt, dort dürfen keine Häuser auf der Brücke gebaut werden, damit man eben in die Umgebung sehen kann.
Aber ich meine, dass man von der Brücke aus zum Beispiel den Fluss einfach mal genießt, darum ging es ja vielerorts wirklich scheinbar gar nicht.
Erstmal nicht so sehr. Brücken waren vor allem mal ein städtebauliches Element, mit denen der Staat seit dem 16. und 17. Jahrhundert zeigen konnte, wir haben die Macht, wir haben auch die Macht über die Natur, wir können die Natur regulieren und wir brauchen auch diese ganzen bürgerlichen Wohnhäuser auf den Brücken nicht. Wir können es uns leisten, eine Brücke unbebaut zu lassen. Es ist dann aber im 18. Jahrhundert offensichtlich auch etwas dazu gekommen, was damit zu tun hat, ich will von der Brücke in die Umgebung sehen. Ich möchte die Stadt sehen, was eben zum Beispiel in dieser Debatte in Edinburgh sehr deutlich wurde, aber auch in der ganzen Umgestaltung von Paris im späten 18. Jahrhundert unter Napoleon, wo man versucht hat, die Stadtansichten zu öffnen und dazu brauchte man die Perspektive von der Brücke. Also mussten die Häuser auf der Brücke weichen.
Und wie wird das in Zukunft sein, Herr Berner? Werden in Zukunft mehrere Brücken wieder bebaut werden? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Wahrscheinlich eher nicht. Also das ist eine der großen Utopien der Architekten seit dem 20. Jahrhundert immer wieder, dass man große Brückenbauten macht oder die Straßen und vor allem die Eisenbahntrassen, die ja unglaublich viel Platz in den Städten verbrauchen, dass man die überspannt mit Brücken, auf denen dann Häuser stehen. In Berlin ist zum Beispiel die Überbauung der Autobahn an der Schlangenbader Straße das Resultat eines solchen Debattenprozesses. Aber genau das hat auch gezeigt, wie irrwitzig teuer das ist, eine ganze Verkehrstrasse neu zu überbauen mit Wohnhäusern. Das ist doch eher eine Sache der utopischen Planung. Also ich sehe das noch nicht so als ein großes kommendes Massenphänomen.
Sagt unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau und wir setzen hier in Fazit unsere Brückenreihe fort. Morgen berichten wir über die ältesten Brücken der Welt. Und der erste Tag dieses Jahres ist eine gute Gelegenheit, in einer großen Kathedrale vorbeizuschauen. Daher gehen wir jetzt gedanklich nach Paris. Da geht es ja darum, Notre Dame nach dem Brand wieder aufzubauen. Die Frage ist nur, wie? Linda Schildbach war für uns vor Notre Dame.
Wie abgeschirmt von den neugierigen Blicken wirkt Notre Dame dieser Tage in Paris. Die berühmte Kathedrale ist weiträumig abgesperrt durch hohe Bauzäune. An ihnen hängen seit kurzem großflächige, bunte Comicstreifen. Sie zeigen, wie Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz Frankreich kamen, um den Wiederaufbau dieses über 800 Jahre alten Wahrzeichens zu organisieren. Ein älteres Paar ist extra aus der französischen Provinz angereist, um sich Notre Dame anzusehen. Der Brand hatte sie damals sehr berührt. Wir hoffen, dass es identisch bleibt, dass sie sie nicht modernisieren, dass es die gleichen Materialien sind wie vorher, so die Besucher. Vor allem was das Außengerüst betrifft, soll Notre Dame tatsächlich originalgetreu wieder aufgebaut werden. Mitte Dezember wurde dafür mit dem Zurechtschneiden von rund 1000 Eichenstämmen begonnen. Sie werden für das Querschiff und den berühmten Vierungsturm benötigt. Bei der Gestaltung des Innenraums hat die Diözese allerdings eine freiere Hand. Vater Gilles Drouin ist der Chef-Liturgiewissenschaftler am Institut Catholique Paris und mit dem Innenraumkonzept beauftragt. Seine Vision ist eine spirituelle und ästhetische Reise, sagt er. Sie wird viel schöner sein. Der Eingang wird in der Mitte des Hauptportals sein, also viel herrschaftlicher. Und es wird eine ganz neue Beleuchtung geben. Viel sanfteres Licht als vorher, das das Geheimnis der Kathedrale viel besser zur Geltung bringt. Dabei soll der neu gestaltete Innenraum sowohl der schwindenden katholischen Gemeinde und deren Gottesdienst gerecht werden, als auch den jährlich 12 bis 14 Millionen Touristen. Zum Beispiel durch eingeblendete Bibelzitate. Diese Vorstellung rief in Frankreich sofort die Kritiker auf den Plan. Rund 100 Persönlichkeiten, darunter Kunsthistoriker, Intellektuelle und Architekturexperten, veröffentlichten einen offenen Brief in der konservativen Tageszeitung Le Figaro. Darin werfen sie der Diözese vor, das Restaurationsprojekt auszunutzen und den Kirchenraum zu entstellen. Im Fernsehen wüteten einige sogar und sprachen von einem religiösen Disneyland. Ganz so weit würde der Kritiker und Kunsthistoriker Didier Rigner nicht gehen.
Das ist übertrieben, weil Disneyland wäre lustig
und das hier ist kein Spaß. Indem man Wörter, Sätze in verschiedenen Sprachen an die Wand projiziert, bringt man dem Besucher nichts bei. In Disneyland wäre es sogar besser. So sieht es der Projektleiter Gilles Drouin ganz und gar nicht. Die Diözese folge dem Prinzip: Um die Kathedrale zu verstehen, muss man das Geheimnis des christlichen Glaubens verstehen. Hier wollen wir einen Einstieg bieten. Deshalb wird Notre-Dame künftig noch katholischer sein. Da gibt es gar keinen Zweifel. Übrigens auch nicht von der Seite des Staates. Das ist kein Museum. Dass es Gegenwind gibt und die Gemüter erhitzt sind, überrascht Gilles Drouin keineswegs. Es zeige ja, wie sehr Notre-Dame den Menschen am Herzen liege, sagt er, allen voran in Frankreich. Viele würden die Kathedrale am liebsten so belassen, wie sie zuletzt vor gut 250 Jahren von Eugène Viollet-le-Duc renoviert wurde. Doch auch er hatte damals alle Barockelemente hinausgeschmissen, merkt Gilles Drouin an. In der wiederaufgebauten Notre-Dame soll jetzt eine Taufkapelle platziert werden und auch die Seitenkapellen, die durch Viollet-le-Duc eher nüchtern gehalten wurden, sollen künftig mit zeitgenössischer Kunst geschmückt werden. Der renommierte Autor Jean-Marie Roy protestiert. Ich glaube nicht, dass die Gläubigen Modernismus wollen. Warum will man immer das Zeitgenössische mit alten Meisterwerken assoziieren? Das ist eine Art Verrat an diesen Denkmälern. Diesen Vorwurf weist Gilles Drouin zurück und weist darauf hin, dass die Pariser Diözese einige Erfahrung hat. Immerhin kümmert sie sich seit Jahrhunderten um Notre-Dame. Tradition ist nichts, was in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Tradition ist Treue für das Überlieferte, das gleichzeitig in unserer Zeit lebt. Es ist eine lebendige Tradition und damit eine sehr schwere Aufgabe. Eine Idee, die auch diesem Familienvater und Besucher der Comicausstellung vor Notre-Dame gefällt. Warum nicht? Notre-Dame muss auch weiterentwickelt werden. Und die Epochen zu vermischen, ist immer interessant. Für die zeitgenössische Kunst in Notre-Dame steht auch schon ein unbestätigter Name im Raum, nämlich der deutsche Künstler Anselm Kiefer, der sich in seinem Schaffen durchaus bereits mit dem Alten und Neuen Testament beschäftigt hat. Die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, nicht nur zeitgenössisch, sondern auch für den Altar oder das Taufbecken, wird eine der großen Aufgaben der kommenden Monate werden, sagt Gilles Drouin. Allerdings obliege die endgültige Entscheidung dem Erzbischof von Paris sowie der französischen Kulturministerin. 2024, 5 Jahre nach dem verheerenden Brand, soll Notre-Dame dann wieder eröffnet werden.
Linda Schildbach aus Paris, aus Notre-Dame. Und wenn wir es vorher hier in Fazit von der schwarzhalsigen Kamelhalsfliege hatten, Sie erinnern sich vielleicht, dann wird es jetzt in der Feuilleton-Presseschau noch tierischer. Tobias Wenzel hat sie heute für uns zusammengestellt.
Ein Murmeltier gähnt mit weit aufgerissenem Maul. Dieses Foto druckte die Welt auf der ersten Feuilleton-Seite ab. Und Dirk Schümer schrieb dazu: Könnten Menschen den zivilisatorisch nachrangigen und äußerst ungesunden Winter verschlafen wie die Murmeltiere, dann stellte sich weder die Frage nach Covid-19 noch die Problematik eines Jahresrückblicks ohne ein eigentlich gelebtes Jahr. Nicht nur Schümer zog in diesen pandemischen Zeiten Hoffnung aus einem Tier. Überhaupt setzten die Feuilletonmacher in dieser Woche auf Tierisches. Vom Elefanten über das Fabelwesen bis zum Karpfen. Konkret und metaphorisch. »Man sieht mir die Katze an und redet menschlich mit mir«, zitierte die Taz Verse des 2004 gestorbenen ostdeutschen Autors Lothar Walzdorf. Dieses Gedicht hätte René Descartes verstört, denn Mensch und Tier waren für den französischen Philosophen grundverschieden. Tiere, so Descartes, seien gefühllose Maschinenwesen, in ihrem ganzen Handeln nicht anders als Uhrwerke, den Gesetzen ihrer Mechanik unterworfen, formulierte es Hubert Spiegel in der Frankfurter Allgemeinen. Damit habe Descartes am königlichen Hofe eine tierethische Gegenrevolution ausgelöst. Ludwig XIV. Liebte nämlich Tiere und hatte Tausende, heimische wie exotische, in Versailles versammelt. Spiegel zeigte sich beeindruckt von »Les animaux du roi«, die Tiere des Königs, der Ausstellung im Schloss Versailles. Dort erfahre der Besucher, dass Charles-Georges Leroy, Kommandant der Jagdaufseher des Königs, mit Blick auf Descartes' Theorie vom Maschinentier geschrieben habe: »Ich sage, dass die Tiere wie wir sind, und ich glaube, dass man, um etwas anderes zu denken, seine Augen und sein Herz vollständig verschließen muss.« Der Sonnenkönig ließ ein eigenes Zimmer für seine Lieblingshunde einrichten. Sein Leibpatissier musste für sie täglich frische Biskuits herstellen, erzählte Hubert Spiegel. Der König pflegte die Jagdhunde mit eigener Hand zu füttern, um sich so ihrer Ergebenheit und ihres Gehorsams zu versichern. Zum Dank ließ er etliche von ihnen porträtieren, überlebensgroß in Öl, als wären sie Angehörige des Hochadels. Ihre Namen in imposanten goldenen Lettern auf der Leinwand verewigt. Blanche, Hermine, Merlusine, Muscat, Nonette, Serbine. Die Versailler Ausstellung würde dem Hundeliebhaber Wladimir Putin sicher gefallen, obwohl, vielleicht würde er die Jagdhunde des französischen Königs als ausländische Agenten einstufen. Ein Gericht in Moskau hat die Auflösung von Memorial angeordnet, der, so Anna Pritzkau in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wichtigsten Bürgerrechtsorganisation Russlands, die sich für die Erinnerung an alte politische Verbrechen einsetze. Pritzkaus Urteil über die russischen Machthaber? Sicher ist, dass das Regime spätestens mit dem Memorialverbot tyrannisch geworden ist. Wird der Tyrann Putin die Ukraine angreifen? Nein, ist sich Ulrich M. Schmid sicher. Der Schweizer Slawist schrieb in der Neuen Zürcher Zeitung über den russischen Präsidenten: Er will keinen Einmarsch in die Ukraine, sondern aufgeregte Diskussionen im Westen, ob der Einmarsch nun stattfindet oder nicht. Wenn im Endeffekt die Ukraine zu einem toxischen Partner für den Westen wird, dann hat der Kreml sein Spiel gewonnen. Was nicht heißt, dass die Ukraine sich nicht doch extrem unwohl fühlt an der geografischen Seite Russlands. Schmid zitierte den ehemaligen Premierminister Kanadas Pierre Trudeau. Mit einem großen Nachbarn zusammenzuleben ist, wie mit einem Elefanten zu schlafen. Ganz egal, wie freundlich die Bestie ist, man merkt jedes Zucken und Grunzen. Die Bestie heißt ein neuer Comicband über ein Fabelwesen, das der belgische Zeichner André Franquin Ende Januar vor 70 Jahren erfunden hat, das Marsupilami. Das wehrhafte gelbe Urwaldtier, das, wie Volker Weidermann in der Zeit verriet, seinen Schwanz als Sprungfeder, Superfaust, Wagenheber, Piranha-Angel, Rotkehlchensitz, Ei aus Huhn-Schüttelhilfe und Lasso benutzen kann. Das Feuilleton der Welt fragte, welche Kulturhighlights des Jahres zu Unrecht gelobt oder kritisiert wurden. Das Berliner Stadtschloss sei gar nicht hässlich, solange man nur die dem Original nachempfundene Fassade und den ebenso rekonstruierten Schlüterhof betrachte, urteilte Matthias Heine. Alles Scheußliche am Schloss, inklusive der viel kritisierten Ausstellung des Humboldt-Forums, sind gegenwärtige Elemente, die nur aufgrund politischer Kompromisse existieren. Die schreckliche Schuhschachtelrückseite zur Spree hin vergrault dort die Fische. Früher gab es um Weihnachten und Silvester Karpfen, schrieb Jürgen Kaube in der FAZ, um dann metasprachlich zu werden. Lange habe Karpfen als das einzige Wort im Deutschen gegolten, auf das sich nichts reime. Das sei nun widerlegt, denn es gebe in Südtirol und Kärnten das Wort Harpfen, und das bezeichne Holzgestelle, auf denen Heu oder Getreide getrocknet werde. Und was reimt sich auf dieser Kahn schippert? Dieser Hans zippert. Ein beliebter rustikaler Brauch sei mit Beginn des neuen Jahres verboten, schrieb der Satiriker in seiner Kolumne für die Welt und meinte das Schreddern männlicher Küken. Der rituelle Vorgang war allerdings weder von rhythmischer Musik begleitet, noch trugen die Kükenschredderer und Kükenersticker farbenprächtige Trachten. Deshalb gab es auch keine organisierten Bustouren zu den schönsten Schredderplätzen Niedersachsens. Und Florian Silbereisen moderierte auch nicht das große Schredderfest der Volksmusik.
Tobias Wenzel mit der Feuilleton-Presseschau.